ARD.
Die Bundeswehr muss üben, üben und nochmals üben. Dieser vor wenigen Jahren noch banal klingende Satz hat seit Russlands Überfall auf die Ukraine konkrete Dringlichkeit erlangt. Den Übungsbedarf der Truppe hat ganz aktuell Generalinspekteur Carsten Breuer betont zum Auftakt des Großmanövers Quadriga. Bei der Übung, diesmal übrigens kein formelles NATO-Manöver, probt die Bundeswehr zusammen mit 13 Partnernationen den Schutz des Ostseeraums unter Krisen- und Kriegsbedingungen. Mehr als 8000 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind mit 40 Schiffen, 30 Flugzeugen und Hubschraubern sowie rund 1800 Fahrzeugen beteiligt. Konkret geübt wird die strategische Verlegung von Truppen und Material nach Litauen. Es gelte, die Abschreckung zu stärken und die eigene Einsatzbereitschaft zu erhöhen, erklärt Breuer und verweist auf eine besondere Brisanz. Quadriga werde sich zeitlich überschneiden mit der russischen Übung Sapad in Belarus. Und damit willkommen bei Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 2. September und wir zeichnen diesen Podcast um 10.30 Uhr auf.
Der Generalinspekteur der Bundeswehr ist für Klartext bekannt und hat sich damit in der Politik nicht nur Freunde gemacht, Kai. Mit Blick auf die Großübung im Ostseeraum warnte Carsten Breuer, man solle russischer Desinformation nicht auf den Leim gehen. Beim Quadriga-Manöver gehe es nicht um Eskalation, sondern um Abschreckung.
Es geht um die Verlässlichkeit der logistischen Drehscheibe für die NATO. Denn de facto führen alle Nachschubwege über Deutschland. Die Bedrohung ist unverändert, hybrid wie konventionell. Putin schaut auf uns. Seine Pläne gehen über die Ukraine hinaus. Als Streitkräfte müssen wir uns darauf einstellen. Abschreckung bleibt unser Best-Case-Szenario. Genau dafür demonstrieren wir unsere Leistungsfähigkeit als Bündnis und als Bundeswehr nach innen und nach außen.
Breuer hatte ja unlängst die deutsche Öffentlichkeit ziemlich alarmiert mit seiner Einschätzung, Russland sei in wenigen Jahren bereit für einen militärischen Konflikt mit dem Westen. Das hatte auch für Verunsicherung gesorgt. Wie der Generalinspekteur die Bundeswehr gegen künftige Bedrohungen aufstellen will, was er denkt, wie er seine Rolle sieht, all das ist jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen. Unsere Kollegen Wilhelm Konrad und Lukas Stratmann konnten Breuer über 9 Monate exklusiv mit der Kamera begleiten, ob zum Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier oder auf Reisen in den Südlibanon, die Ukraine oder zum schwierigen Verbündeten USA. Entstanden ist ein Porträt des obersten militärischen Beraters der Bundesregierung. Soldat Nummer 1 ist der Titel dieser äußerst sehenswerten Doku. Wenn ihr versprecht, erst diesen Podcast zu Ende zu hören, packen wir euch einen Link in die Shownotes. Und Kai, wenn ich mich richtig erinnere, hast du Breuer in der Vergangenheit als ziemlich krisenfest erlebt?
Ja, ich hatte den heutigen Generalinspekteur in ja auch sehr nervenaufreibenden Zeiten mal begleitet, aber es waren eben noch vor Zeitenwende-Zeiten. Das war während der Corona-Pandemie, als Breuer noch das Kommando Territoriale Aufgaben in Berlin anführte. Und damit war er zuständig für die Amtshilfe der Bundeswehr. Wir erinnern uns, die Soldatinnen und Soldaten hatten ja in Impfzentren, in Kliniken und so weiter ausgeholfen. Das hat Breuer damals koordiniert. Erst danach wurde er Leiter des Corona-Krisenstabs. Und hätte sich vermutlich auch nicht träumen lassen, eine ungleich gewaltigere Aufgabe übernehmen zu müssen als jetzt ranghöchster Militär, während Russland Krieg in Europa führt. Zu Quadriga übrigens hat Breuer den Satz gesagt, weil es ja eben um die Ostsee und um die Marine geht.
Leinenlos für mehr Abschreckung.
Und was Sapad betrifft, also das russische Manöver, Westen übrigens übersetzt, das ja zum Teil zeitgleich stattfindet, so erwartet mittlerweile eigentlich niemand mehr, so wie es anfangs mal befürchtet wurde, dass unter dem Deckmantel dieses Manövers die NATO militärisch getestet werden könnte. Was aber nicht heißt, dass Russland damit harmlos geworden wäre, was zum Teil ja auch in unserem Schwerpunkt deutlich würde. Oder Stefan, was beleuchten wir da genau heute?
Es wird um Russland-Deutsche bei der Bundeswehr gehen, Kai. Seit dem von Putin befohlenen Angriffskrieg gegen die Ukraine fürchten viele dieser Soldatinnen und Soldaten ein ja potenziell doppeltes Problem, dass sie ins Visier des russischen Geheimdienstes geraten und in Deutschlands Truppe unter Generalverdacht gestellt werden, bei einem möglichen Konflikt mit Russland vielleicht nicht loyal zur Bundeswehr zu sein, von der Fahne zu gehen oder gar überzulaufen. Eine quälende Situation für diese Frauen und Männer in Uniform mit deutschem Hoheitsabzeichen. Und Julia Weigelt hat mit Betroffenen gesprochen, hat Hintergründe recherchiert, dazu also gleich mehr. Aber zuerst die bekannte Frage: Wie ist die Lage, Kai?
Unübersichtlich, um es mit einem Wort zu sagen, und das in mehrfacher Hinsicht. Das betrifft zum einen die Frage, ob US-Präsident Donald Trump eigentlich dann doch mal ernst zu machen gedenkt, nachdem ja wieder mal eine von ihm gesetzte 2-Wochen-Frist abgelaufen ist. Er scheint Stefan 2-Wochen-Fristen zu lieben. Die setzt er sehr gerne in diesem Zeitraum. Nämlich die jetzt vor mehr als 14 Tagen im Weißen Haus gesetzte Frist, dass er in genau dieser Periode ein Zweier- oder Dreier-Treffen mit Putin und Zelensky erwarte. Von einem solchen Treffen sind wir allerdings sehr weit entfernt. Erstmals hat die russische Seite sogar offen den Trump-Worten widersprochen, dass es Planungen für einen Dreiergipfel gab oder gibt. Eine konkrete Absprache darüber gab es zwischen Putin und Trump nicht, so hat es der außenpolitische Berater Putins Ushakov formuliert. Ob Trump es doch mal mit Wirtschaftssanktionen gegen Moskau versucht, ist unklar. Doch während bei Trump unübersichtlich oder, kann auch sagen, Unberechenbarkeit ja sozusagen zum Regierungsstil gehört, gelten die Europäer eigentlich als durchaus strategisch handelnder. Ich bin übrigens, das habe ich glaube ich schon mal so ähnlich gesagt, fest davon überzeugt, dass noch immer der Satz gilt: Trump hätte die Macht, diesen Krieg zu beenden, aber er hat offenbar keinen Plan. Die Europäer haben einen Plan, aber sie haben nicht die Mittel bzw. sind zu ohnmächtig.
Ja, Trumps Außen- und Sicherheitspolitik wirkt weiterhin planlos und chaotisch. Aber beim Thema Sicherheitsgarantien für die Ukraine demonstrieren die Europäer derzeit auch nicht gerade Entschlossenheit, geschweige denn Geschlossenheit.
Ja, genau so ist es. Einig sind sich die Europäer nur in zwei Dingen, dass man diese Sicherheitsgarantien braucht für die Ukraine und dass man dafür wiederum die USA braucht als Notnagel, als Backup sozusagen. Ansonsten aber, Stichwort Deadlines, kann man nicht sagen, dass wir innerhalb der von Zelensky ja in Washington angekündigten 10-Tages-Frist Klarheit bekommen hätten, wer was bereit ist einzubringen. Mehr Klarheit soll jetzt bringen eine von dem französischen Staatspräsidenten Macron einberufene Videokonferenz am Donnerstag von ungefähr 30 Staaten, die aber schon mal unter nicht so ganz einfachen Vorzeichen begonnen hat, nämlich mit einem deutsch-deutschen verbalen Fernduell. EU-Kommissionschefin von der Leyen hatte der Zeitung Financial Times gesagt, die EU arbeite an konkreten Plänen für die Entsendung multinationaler Truppen in die Ukraine und auch die USA hätten dafür ihre Unterstützung zugesagt. Darauf reagierte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius mit einer ungewöhnlich scharfen Antwort, und zwar mit diesem Zitat.
Also abgesehen davon, dass die Europäische Union keinerlei Zuständigkeiten und Kompetenzen hat, was die Stellung von Truppen, egal für wen und für was hat, würde ich mich davor hüten, derartige Überlegungen in irgendeiner Weise zu bestätigen oder zu kommentieren.
Das war natürlich nicht der Original Pistorius, aber er hat das genau so gesagt. Das ist belegt bei einem Besuch einer Rüstungsfirma. Mit anderen Worten, Pistorius warnt davor, so etwas vorab öffentlich zu diskutieren. Und auch im Kanzleramt war man offenbar überrascht von dem von der Leyen-Vorstoß. Hintergrund dürfte auch sein, dass sich die Bundesregierung ja bislang stets zurückhielt, wenn es um das Angebot gegen eventuell Soldaten für die Absicherung der Ukraine nach einem Friedensschluss, müssen wir immer dazu sagen, auch davon sind wir noch weit entfernt, bereitzustellen. Auch weil klar ist, dass dies im Angesicht von NATO-Pflichten und Litauen-Brigade nur schwer zu bewältigen wäre für die Bundeswehr. Wir reden am Freitag ganz sicher darüber, ob wir dann mehr wissen, Stefan.
Also jedenfalls kein besonders virtuoser Start zu diesem vor allem virtuellen Treffen. Und sicher auch nicht im Sinne der EU-Kommissionschefin, die in diesen Tagen schon ein unschönes Erlebnis hatte. Und das ausgerechnet in der Luft.
Ja, und zwar als sich von der Leyen im Landeanflug auf Plovdiv in Bulgarien befand mit ihrer Chartermaschine am Sonntag, wurde das GPS-Signal im Cockpit gestört. Die Piloten mussten länger als geplant kreisen und dann schließlich mit Hilfe von analogen Papierkarten landen, was dann auch sicher gelang. Aber die bulgarischen Behörden vermuten russische Störmanöver dahinter. Es ist ja dies kein Einzelfall, dass solche Jamming-Signale, solche Störsignale in EU-Ländern, die nicht zu weit von der russischen Grenze entfernt sind, auftreten. Und die EU-Kommission machte diesen bulgarischen Verdacht auch öffentlich. Die Frage ist nun, ob von der Leyen's Flugzeug gezielt attackiert wurde oder ob es ein allgemeines Jamming sozusagen war. Genau so etwas hatten ja Staaten wie Finnland, wie die baltischen Länder, wie Polen eigentlich seit dem Jahr 2022 öfter erlebt. Ebenfalls einen Verdacht gegen Russland haben ukrainische Offizielle vorgebracht, aber in einem gänzlich anders gelagerten Fall. Und zwar geht es um den Mord an dem ehemaligen ukrainischen Parlamentspräsidenten Andriy Paruby. Der wurde vor wenigen Tagen von einem als Kurier verkleideten Killer mit 8 Schüssen getötet. Paruby war maßgeblich an den Maidan-Protesten 2013-2014 beteiligt, die er schließlich zur Flucht des pro-russischen Präsidenten Janukowitsch nach Russland damals führten. Nun werfen sich Russland und die Ukraine ja immer wieder gegenseitig Auftragsmorde vor. Wir erinnern uns noch an den russischen General, der in seinem Moskauer Wohnviertel von einem Sprengsatz getötet wurde. Aber es ist schwer, da Klarheit zu erlangen. Putin hat übrigens jetzt noch, kleine Randbemerkung, bei seinem China-Besuch die Propagandaerzählung weitergesponnen für Russlands Angriff auf die Ukraine, den er verharmlosend Krise nennt, sei eben diese Entmachtung Janukowitschs im Jahr 2014 verantwortlich. Ein weiterer Hinweis aus meiner Sicht darauf, dass Putin an seinem Kriegsziel Regime-Change in Kiew festhält.
Dann reden wir noch kurz über den russischen Machthaber, dem schon der US-Präsident ja einen großen Gefallen getan hatte, indem er ihm den roten Teppich in Alaska ausgerollt hatte Mitte August. Nun zeigte Putin sich erneut auf der Weltbühne auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei der sogenannten Shanghai Cooperation Organization. Was hat es damit auf sich?
Ja, dieses Treffen in China war ganz sicher eins, bei dem die durch Bilder verbreiteten Botschaften noch sehr viel wichtiger und wirkungsvoller waren als die Inhalte. Russland und China, Putin und Xi, konnten ihre Freundschaft der Autokraten zelebrieren und vor aller Welt zur Schau stellen. Und beiden dürfte sehr gefallen haben, dass der indische Premier Narendra Modi, Regierungschef des bevölkerungsreichsten Landes der Welt, auch da war und seine Nähe zu Putin bekräftigte, verbal und auch in Bildern. Nicht wenige sagen, er sei durch die Trump-Zölle noch mehr in die Arme Russlands und Chinas getrieben worden. Ich sehe das eher ein bisschen als Zweckfreundschaft. Indien bekommt von Russland günstiges Öl geliefert, hält sich sonst aber, wie eigentlich schon immer, nach allen Seiten hin alles offen. Und mit China gibt es ja auch ein Konkurrenz, um nicht zu sagen Rivalenverhältnis. Modi hat zum Beispiel auch abgelehnt, der Militärparade in China beizuwohnen. Dafür sollte der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un kommen. Der südkoreanischen Angaben zufolge 2000 Soldaten im Ukraine-Krieg verloren haben soll. Also Stefan, was China, Russland, Nordkorea angeht, die versuchen ja seit langem zu demonstrieren, dass es eine Weltordnung ohne die USA gäbe. Etwas absurd wird es aus meiner Sicht dann, wenn ausgerechnet Russland und China den globalen Süden zu umwerben versuchen, indem, wie es Xi formulierte, man gegen, Zitat, Hegemonial- und Machtpolitik aufstehen und echten Multilateralismus praktizieren will. Siehst du doch auch als halbwegs absurd an, diese Formulierung?
Ja, also wenn ausgerechnet Xi Jinping sich als Vorkämpfer gegen Machtpolitik inszeniert, dann wirkt das auf uns im Westen natürlich wenig glaubwürdig, Kai. Aber ich habe in meinen China-Jahren gelernt, sie äußerst ernst zu nehmen, diese außenpolitischen Ambitionen der alleinherrschenden kommunistischen Partei, die wir da jetzt wieder gesehen haben. Peking nutzt den Ukraine-Krieg gerade geschickt für sein Ziel, eine neue Weltordnung zu schaffen, die, du hast das gesagt, weniger von den USA und Europa bestimmt sein soll. Und Putin ist für Xi dabei ein willkommener Verbündeter, wie auch Nordkoreas Diktator Kim Jong-un. Aus meiner Sicht eint die drei vor allem eines, ihre ausgeprägte Demokratieallergie, so nenne ich das. Wenn diese Männer Stabilität einfordern, vor Turbulenzen und Unruhe warnen, dann beschreibt das doch in Wahrheit Ihre Furcht, dass es eines Tages auch in Ihren Ländern massive Proteste, Rufe nach Freiheit und Demokratie oder gar eine Revolution geben könnte. Das Zweckbündnis der Autokraten ist also wenig überraschend. Besorgniserregend finde ich, ähnlich wie du, dass sich mit Indien die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt dieser bedrohlichen Allianz anzunähern scheint. Aber jetzt schauen wir noch auf die militärische Lage in der Ukraine, Kai. Es häufen sich Warnungen vor einer Herbstoffensive Russlands. Was ist da dran?
Diese Warnungen stammen auch vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj selbst. Ich erinnere in diesem Zusammenhang gern nochmal an unser Gespräch mit dem österreichischen Militäranalysten Franz-Stefan Gadi, der immer wieder die Ukraine ja bereist und sich die Frontlinien dort anschaut. Und als damals alle von der angeblichen Sommeroffensive Russlands redeten, hat Gadi bei uns die Frage gestellt, welche Sommeroffensive eigentlich, soweit man unter Offensive Angriffe mit größeren Teilen und verbundenen Waffen versteht. Was es gibt, sind in der Tat Hinweise darauf, dass die russische Armee gerade Kräfte verlegt hat, von Sumy zum Beispiel, also aus dem Norden in den Osten nach Donetsk, darunter auch Eliteeinheiten, wie Militärblogger schreiben. In Donetsk liegt ganz klar das Hauptaugenmerk Russlands. Putin scheint gewillt, diesen Oblast ganz einzunehmen. Es gibt aber gleichzeitig noch keinen Hinweis darauf, dass es derzeit irgendwie gelingt, die gut ausgebauten ukrainischen Stellungen zu durchbrechen. Auch bei Pokrovsk übrigens noch nicht, was ja langsam von einer Zangenbewegung von Norden und von Süden umschlossen wird. Und wir beobachten auch, dass Russland derzeit extrem viel Wert darauf legt, Erfolgsmeldungen zu verbreiten, was vermutlich darauf zielt, den Eindruck zu erwecken, dieser Krieg sei für die Ukraine nicht zu gewinnen. Und gerade jetzt, wo von Diplomatie viel die Rede ist, daher würde ich derzeit in aller Vorsicht bei der Einschätzung bleiben. Russland hat derzeit die Überlegenheit bei der Drohnentechnologie. Russland rückt vor, ja, aber in extrem langsamem Tempo und unter weiterhin extrem hohen Verlusten. Die Ukraine kann diesen Krieg verlieren, sie muss es aber nicht. Ob die russische Verlustrate durchhaltbar ist langfristig, ist aus meiner Sicht noch nicht entschieden. Und dann noch ein Nachtrag zur letzten Sendung vom Freitag, wo ich ja kurz über die selbstproduzierte ukrainische Cruise Missile mit dem Namen Flamingo gesprochen hatte, die bis zu 3000 Kilometer weit fliegen kann. Es gibt erste Hinweise darauf, dass diese zum ersten Mal eingesetzt wurde gegen einen Grenzposten auf der Krim am Wochenende. Das jedenfalls berichtet ein ukrainisches Militärportal. Wie wirkungsvoll diese Waffe wirklich ist, werden wir, glaube ich, erst in ein paar Tagen oder Wochen wirklich einschätzen können. Und auch nach wie vor nicht offiziell bestätigt ist, dass diese Flamingo-Raketen von Deutschland finanziert werden. Dass Deutschland, dass die Bundesregierung die Produktion weitreichender Waffen in der Ukraine unterstützt, ist klar. Das ist auch erklärtes Ziel. Ob der Flamingo dazu zählt, Stefan, darüber hält sich die Bundesregierung zunächst jedenfalls bedeckt.
Wenig überraschend. Ja, danke, Kai. Dann kommen wir jetzt zum angekündigten Schwerpunktthema. Dienen unter Verdacht Russlanddeutsche in der Bundeswehr. Russland versucht verstärkt, in Deutschland zu spionieren oder zu sabotieren. Das hat der militärische Abschirmdienst MAD Ende Juli berichtet, also der Nachrichtendienst der Bundeswehr. Demnach habe nicht nur die Anzahl der Spionageversuche zugenommen, die Anwerbeversuche russischer Geheimdienste würden auch aggressiver, heißt es. MAD-Präsidentin Martina Rosenberg hat die aktuelle Lage sogar mit dem Kalten Krieg verglichen. Deswegen blicken manche Analystinnen und Analysten mit Sorge auf die Bundeswehr, denn dort tun tausende Männer und Frauen Dienst, die russische Wurzeln haben oder deren Familien aus früheren Sowjetrepubliken kommen. Wie angreifbar sind diese Bundeswehrangehörigen? Meine Kollegin Julia Weigelt hat dazu recherchiert und ich habe sie zunächst gefragt, wie es eigentlich zu dieser Lageverschärfung kommt.
Ja, also der MAD, der erklärt sich das so, dass es früher viele russische Spioninnen und Spione in deren Botschaften in Deutschland gegeben hätte. Die hätten sich dann als diplomatisches Personal getarnt. Und 2022 und 2023 hat Deutschland allerdings mehrere dieser russischen Generalkonsulate dicht gemacht und das Personal auch ausgewiesen. Allerdings ist es so, dass die russische Führung halt weiterhin Druck machen würde, Infos zu liefern. Und deswegen würde Russland jetzt vermehrt auf andere Techniken umsteigen und dabei immer, so ist das Zitat vom MAD, robuster vorgehen. Ja? Und ich habe darüber mal gesprochen mit Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie ist Russland-Expertin und sie sagt, wen das besonders betrifft.
Die Bundeswehr ist ja ein exzellentes Aufklärungsziel für russische Nachrichtendienste, weil sie für die Unterstützung der Ukraine zentral ist. Also alles ist dort für Russland ein Interesse. Also beispielsweise, welche Waffen werden geliefert? Was sind die Einsatztaktiken, die gelehrt werden, wenn ukrainische Soldaten ausgebildet werden? Wo werden sie denn genau mit was ausgebildet? Wo laufen die Routen, über die die Waffenlieferungen eigentlich stattfinden?
Und Klein sagt, Russlanddeutsche könnten halt besonders im Fokus stehen von russischen Geheimdiensten.
Diese Leute könnten genutzt werden, auch mit ihren Familienangehörigen, die sie zum Teil in Russland noch haben, um Druck auszuüben, dass sie spionieren, dass sie Informationen beschaffen oder dass sie vielleicht auch subversive Aktivitäten in der Bundeswehr durchführen. Oder indem man eben sagt, die sind vielleicht leichter anzuwerben aus ideologischen Motiven.
Und dieses robuste Vorgehen, vor dem der MAD warnt, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das dann Mafia-Methoden?
Ja, also die ganze Palette an Strategien, das kann beginnen mit Geld anbieten für Infos. Das kann sowas sein wie Zielpersonen erpressen, also wenn die zum Beispiel Schulden haben oder geheime Affären. Oder eben auch Verwandte in Russland. Also wenn zum Beispiel die Oma in Rostov dann ja plötzlich keine Rente mehr bekommt und alles wieder gut wird, wenn der Enkel in der Bundeswehr nur ein paar Fotos macht und weitergibt.
Und wie viele Bundeswehrangehörige mit russischem Hintergrund gibt es in der Bundeswehr? Wissen wir das?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, habe die Frage auch an die Bundeswehr weitergegeben. Dazu liegen aber keine Zahlen vor, hat mir ein MAD-Sprecher mitgeteilt. Ich habe aber mal weitergeguckt und habe ein paar allgemeine Zahlen gefunden. Also wie viele Bundeswehrangehörige einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, dass sie entweder selbst oder mindestens ein Elternteil eben die deutsche Staatsbürgerschaft nicht durch Geburt besitzt. Da habe ich zwei Umfragen gefunden. Erstens eine bundeswehrinterne Umfrage von 2019. Da haben 9% der Befragten angegeben, ich habe einen Migrationshintergrund. Ich habe noch eine zweite Studie von 2016. Auch bundeswehrintern, da waren es 14%, die gesagt haben, ich habe einen Migrationshintergrund. Und Expertinnen und Experten gehen halt davon aus, dass Russlanddeutsche schon einen großen Teil in dieser Gruppe ausmachen von Menschen mit Migrationshintergrund. Und mal zur besseren Einschätzung jetzt mal ein Beispiel. Also wenn es so wäre, dass ungefähr 8% Russlanddeutsche in der Bundeswehr wären und die hat ja eine Gesamtstärke, wenn man mal die militärischen und zivilen Stellen zusammennimmt, von 260.000, dann wären das unterm Strich so schon so rund 21.000 Menschen, also schon eine ganze Menge.
Gut, und die Lage mit Blick auf mögliche Spionage und geheimdienstliche Aktivitäten gegnerischer Staaten ist also angespannt und da scheint es so schnell ja wohl auch keine Entspannung zu geben.
Ja, die Lage ist angespannt und wenn ich mir vorstelle, man ist so eine Person mit einem russlanddeutschen Hintergrund und wird so in die Zange genommen, dann ist das für die Menschen ja, bestimmt die Hölle, kann ich mir vorstellen. Ne? Und gleichzeitig hat mich bei der Recherche aber doch etwas überrascht. Ich habe nämlich gleich zwei Sachen gefunden, die an dieser ganzen Misere sogar positiv und ermutigend sein können.
Da bin ich gespannt. Was Positives können wir ja immer gut gebrauchen. Ja.
Um das zu verstehen, was daran positiv sein könnte, brauchen wir aber erstmal einen kleinen Hintergrund zu den Menschen mit russischen Wurzeln in Deutschland. Also ich habe mal drei Punkte dazu mitgebracht. Erstens, wie waren denn diese Deutschen damals eigentlich nach Russland gekommen? Es gab zwei große Einwanderungswellen im 18. und 19. Jahrhundert. Die Deutschen wurden von der russischen Zarin und dann später von dem russischen Zaren angeworben. Und sollten vor allem so im unteren Wolga- und Schwarzmeergebiet siedeln. Später dann auch in der heutigen Südukraine und in Moldawien. Und die wurden halt ja, mit zahlreichen Vergünstigungen angelockt.
Und nochmal zur Erinnerung, warum wollten die Herrscher Russlands die Deutschen bei sich haben?
Ja, das war Teil einer gezielten Kolonialisierungspolitik, Teil der imperialen Ausdehnung des Russischen Reiches. Also die Russen haben damals Nachbarregionen erobert, haben die Menschen, die in diesen Gebieten gelebt haben, vertrieben oder getötet, zum Beispiel die Krim-Tataren, und da dann Deutsche angesiedelt, um diese Regionen besser kontrollieren zu können. Das war Punkt 1. Zweiter Punkt, ab dem Ersten Weltkrieg und dann später in der Sowjetzeit war es ja dann so, dass Russland oder dann die Sowjetunion und das Deutsche Reich oder Deutschland halt im Krieg waren, ja. Und da waren sich dann die Russen nicht mehr so sicher, werden uns diese ganzen Deutschen denn in den Rücken fallen?
Also dasselbe Misstrauen, dieselben Zweifel an der Loyalität, ja, nur andersrum. Mhm. Es ist einfach immer wieder erstaunlich, wie sich Geschichte wiederholt.
Absolut, ja. Also die Russen und Sowjets haben dann in dieser Zeit die Deutschstämmigen unterdrückt, getötet und deportiert. So fasst das Susanne Spahn zusammen. Sie ist Russland-Expertin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für politische Kommunikation der Universität Passau.
Aus ihren Siedlungsgebieten an der Wolga und auch in der Ukraine, also in den Schwarzmeergebieten, sind sie zwangsweise deportiert worden von Stalin im Zweiten Weltkrieg. Sie sind pauschal als Feindnation tituliert worden, die also denen unterstellt worden ist, mit Nazi-Deutschland zu kollaborieren. Sie mussten dann, das hieß dann Blutarmee, also in so einer Arbeitsarmee. Das war also wie ein KZ, also Arbeit durch Vernichtung, mussten sie schwere Arbeit leisten. Die Hälfte ist schon auf den Transport in den Güterwaggon gestorben. Viele Tausende auch in diesen Arbeitslagern. Und auch nach dem Krieg mussten sie weit bis in die 50er Jahre in Sondersiedlungen wohnen und durften überhaupt nicht ihre Verbannungsorte in Sibirien und Zentralasien verlassen. Und es war gefährlich, sich als Deutscher zu outen, weil man musste dann mit großen Nachteilen rechnen.
Ja, also das war der zweite Punkt, geschichtlicher Abriss. Jetzt noch zu Punkt 3. Dieses Leben wollten dann nach dem Fall der Sowjetunion in den 1990ern halt viele Deutschstämmige hinter sich lassen, sind nach Deutschland ausgereist. Heute gibt es rund 3 Millionen Russischsprachige in Deutschland, sagt Spahn, wovon 2 Millionen auch deutsche Staatsbürger sind, also auch einen deutschen Pass haben. Allerdings, das ist eine sehr vielfältige Gruppe, sagt Spahn.
Die größte Gruppe von ihnen sind etwa 2,4 Millionen Russlanddeutsche. Das heißt also, das sind Menschen, die in den Republiken der ehemaligen Sowjetunion geboren sind, dann seit den 90er Jahren hier hingekommen sind, aber sie sind eben Nachfahren deutscher Siedler, die unter Katharina der Großen ins Russische Reich berufen worden sind. Und dann die zweitgrößte Gruppe bei den Russischsprachigen sind die sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlinge, die ebenfalls seit den 90er Jahren hier das Recht haben, auch in die Bundesrepublik zu kommen. Die dritte sind eben andere postsowjetische Migranten, also ethnische Russen, Ukrainer und andere, die sich hier aufhalten zum Studium oder weil sie vielleicht auch geheiratet haben.
Also, als Deutschstämmige wurden sie in der Sowjetunion verfolgt. Daraufhin wanderten viele Russlanddeutsche nach Deutschland aus. Und wie ist es ihnen dann hier ergangen?
Naja, also der Wunsch war halt, jetzt in Sicherheit zu sein, irgendwie willkommen zu sein, zurück in der Heimat. Und haben sich diese Wünsche erfüllt? Ja, jetzt kommen wir von dieser allgemeinen Geschichte wieder zur Bundeswehr. Ich habe darüber mit Paul gesprochen, der will seinen Nachnamen nicht im Radio hören. Paul war 4 Jahre Zeitsoldat, ist jetzt Reservist im Heimatschutz in Süddeutschland. Und er ist mit seinen Eltern 1989, kurz vor Ende der Sowjetunion, nach Deutschland ausgereist und in die Bundeswehr eingetreten, hat er mir am Telefon erzählt.
Unter den Soldaten, ja, da hat man schon sehr vieles gehört. Man hat einen deutschen Schiffhammer als Vorfahren gehabt. Wir sind ja keine echten Deutschen. Die haben einen Pass gekauft oder ähnliches. Wie verhältst du dich, wenn der Russe plötzlich angreift? Die Fragen wurden immer wieder gestellt. Und zwar nicht nur mir, sondern auch meinen Kameraden, die der gleiche Herkunft waren. Ich habe immer darauf geantwortet. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Es zeigt die Uniform. Meine Familie lebt hier. Das ist mein Zuhause. Und deswegen gibt es da aus meiner Sicht gar keine Bedenken, dass ich irgendwie die Seiten wechseln würde oder ähnliches.
Hat Ihnen das wehgetan, dass Leute da Sie immer wieder in Zweifel gezogen haben?
Natürlich. Ich meine, die Geschichte der Russlanddeutschen ist eigentlich einfach. In der Sowjetunion waren wir die Deutschen, die Nazis. Und hier sind wir plötzlich die Russen. Und man ist so ein Zwiespalt. Wo gehe ich jetzt hin? Und ich meine, solche Äußerungen führen ja eh dazu, nicht bei allen, aber doch bei einigen Menschen, dass sie sich isolieren, weil sie sagen, es ist schön, dass sie hier nicht willkommen. Und ich bin kein vollwertiger Bürger dieses Landes.
Also ich kann mir vorstellen, dass sich das bitter anfühlt, wenn man so die Hoffnung hat, jetzt kann ich endlich mal aus so einer ständigen Hab-Acht-Stellung raus, muss mich nicht mehr verstecken, schwöre sogar noch, für Deutschland zu kämpfen, zu töten, im schlimmsten Fall sogar zu sterben. Und dann ist das immer noch nicht genug.
Ja, ich finde es auch bitter. Und ich habe noch mal gesprochen mit Tatjana Müller. Das ist eine Mit-30erin, auch Bundeswehrangehörige. Den Namen haben wir geändert und die Stimme nachsprechen lassen. Und Tatjana Müller hat sowohl die deutsche als auch die russische Staatsbürgerschaft. Die Eltern stammen beide aus Russland, haben deutsche Wurzeln. Die Urgroßmutter von ihr wurde damals tatsächlich nach Sibirien in ein Arbeitslager deportiert. Die Eltern waren in Russland damals hochqualifiziert, aber hier in Deutschland wurden ihre Abschlüsse nicht anerkannt. Sie haben dann als Reinigungskräfte gearbeitet, um die Familie über Wasser zu halten.
Ja, nach Willkommenskultur klingt das nicht gerade. Was ich mich natürlich frage, wie hat sich denn das Verhältnis von Bundeswehrangehörigen zu ihren Familien nach 2022 verändert, also nach der russischen Vollinvasion der Ukraine? Und hat das auch innerhalb der Bundeswehr nochmal was verändert?
Das hat auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Tatjana Müller zum Beispiel hat gesagt, sie hat ihren russischen Pass nicht mehr verlängert, als der ausgelaufen war. Sie hat auch an einer Familienreise nach Russland danach nicht mehr teilgenommen, aus Protest gegen den russischen Angriff.
Bis 2022 hatte ich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, auch in Bezug auf meinen Job bei der Bundeswehr. Sie waren stolz darauf, dass ich einen sicheren Beruf bei einem anerkannten Arbeitgeber habe. Doch nach dem Beginn der Vollinvasion hat sich etwas verändert. Es kam immer öfter zu Diskussionen und Sticheleien. Es hieß plötzlich, wir in der Bundeswehr seien nicht kriegstüchtig, hätten zu wenig Waffen, könnten gegen die russische Armee ja gar nicht bestehen. Meine Eltern sprachen dann oft von ihr und wir. Ich habe sie dann gefragt, warum sagst du ihr? Ihr lebt doch auch in Deutschland.
Ja, und Tatjana Müller ist bei der Bundeswehr geblieben, hat jetzt am Familientisch ein paar Themen auf die schwarze Liste gesetzt, hat sie mir gesagt. Also darüber reden sie nicht mehr. Aber manche Kameradinnen und Kameraden mit russischen Wurzeln, die hätten nach 2022 auch eine Kriegsdienstverweigerung beantragt, um aus der Truppe auszuscheiden. Und das hätte sie schon nachdenklich gemacht, sagt Müller. Und sie hat sogar selber Besuch vom militärischen Abschirmdienst bekommen.
Oh, und was wollten die? Musste sie zum Gesinnungstest in Sachen Ukraine-Krieg antreten?
Also, die hätten zu ihr gesagt, den Klassikersatz, sie wollten sich nur mal mit ihr unterhalten.
Ob ich den russischen Angriffskrieg für richtig halte, ob sie mit Problemen mit mir rechnen müssten und ob ich mir bewusst sei, dass ich durch meine Herkunft ins Visier russischer Organisationen geraten könnte. Ich habe gesehen, wie Soldatinnen und Soldaten mit russischen Wurzeln nach 2022 von sicherheitssensiblen Aufgaben abgezogen wurden. Zum Beispiel, wenn es um das Abhören russischer Funksprüche ging. Da bestehe die Gefahr, dass sie absichtlich falsch übersetzen könnten. Oder man traute ihnen nicht mehr zu, mit geheimen Bauteilen an Panzern umzugehen. Der MAD macht dann eine Sicherheitsüberprüfung und das kann schon mal 1 bis 2 Jahre dauern. In der Zeit werden manche einfach auf irgendeinem Dienstposten geparkt. Das ist frustrierend. Oder man bekommt die klare Ansage, du darfst deinen Job weitermachen, aber dann darfst du nie wieder nach Russland einreisen.
Also Soldatinnen und Soldaten mit russischen Wurzeln, die jahrelang einen bestimmten Job gemacht haben, durften den nach 2022 nicht mehr machen und bekommen eine Sicherheitsüberprüfung. Klingt eigentlich logisch angesichts des russischen Angriffskrieges. Was sagt denn der MAD dazu?
Da habe ich nachgefragt und die haben mir gesagt, die Überprüfungsmaßnahmen für Bundeswehrangehörige in sensiblen Bereichen seien Ende 2022 tatsächlich verschärft worden. Und solche Sicherheitsüberprüfungen, die gibt es ja in verschiedenen Abstufungen, die sollen halt vermeiden, dass Personen mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betraut würden, die eben besonders gefährdet seien für Werbungsversuche ausländischer Nachrichtendienste. Und ich habe mal gefragt, ja, wie viele Sicherheitsüberprüfungen gab es denn eigentlich so? 2023 wurden knapp 63.000 beantragt, also insgesamt, nicht nur bei Menschen mit russischem Hintergrund. Und gut, von diesen 63.000 wurden rund 57.000 abgeschlossen. Im vergangenen Jahr, 2024, wurden rund 68.000 Sicherheitsüberprüfungen beantragt und auch fast alle abgeschlossen, teilt der MAD mit. Und schreibt weiter, Zitat.
Der MAD hat seit Beginn des Ukraine-Krieges zahlreiche Maßnahmen, unter anderem zur Erhöhung des Schutzniveaus der Bundeswehr sowie der in Deutschland ausgebildeten ukrainischen Soldaten, durchgeführt. Diese Maßnahmen halten heute noch an und sind daher nur oberflächlich für eine öffentliche Berichterstattung nutzbar. Trotz der erhöhten Gefahr der nachrichtendienstlichen Anbahnung aufgrund einer existierenden oder ehemaligen russischen Staatsbürgerschaft dürfen diese Bundeswehrangehörigen natürlich nicht stigmatisiert oder benachteiligt werden. Ungeachtet dessen können Loyalitätskonflikte zu disziplinarrechtlichen Maßnahmen oder auch Entlassungen von Soldaten aus dem Dienstverhältnis führen.
Und ob es denn Verdachtsfälle auf Spionage, Sabotage oder sonstige Sicherheitsbedenken bei Bundeswehrangehörigen mit russischem Hintergrund gibt, dazu hat mir der MAD keine Antwort gegeben.
Also ich verstehe die Sorge des MAD und auch, dass die Bundeswehr auf neue Risiken reagieren muss. Gleichzeitig, wenn jetzt alle Bundeswehrangehörigen mit russischen Wurzeln unter Generalverdacht stehen, könnte das dann nicht auch mega Frust und Kränkung erzeugen, wenn du derselbe bist, der du letztes Jahr warst, deinen Job einfach weitermachen willst, vielleicht auch richtig viel Energie in deine Spezialausbildung reingesteckt hast und nur, weil Putin die Ukraine annektieren will, wird dir jetzt nicht mehr vertraut?
Stefan, das ist genau das Problem, denn diese emotionale Komponente ist bei dem Thema enorm wichtig, also wenn es um Spionage und Verrat geht. Weil wenn man frustriert und einsam ist oder Angst hat, dann kann es sogar sein, dass man von sich aus Geheimnisse weitergibt. Sogar ohne vorher irgendwie unter Druck gesetzt worden zu sein. Und das haben auch schon Bundeswehrangehörige ohne russische Wurzeln gemacht. Im vergangenen Jahr etwa wurde ein Bundeswehroffizier zu 3,5 Jahren Haft verurteilt wegen Spionage für Russland. Der hat von sich aus diese Infos angeboten. Sein Motiv war Angst vor einem Atomkrieg gepaart mit psychischen Problemen. Und noch ein anderer Fall, ehemaliger BND-Mitarbeiter, also Bundesnachrichtendienst, das ist der deutsche Auslandsnachrichtendienst. Dieser Mitarbeiter soll eine BND-Operation gegen die russische Wagner-Gruppe verraten haben an den russischen Geheimdienst. Der Prozess läuft noch. Und über dieses Thema habe ich letztes Jahr gesprochen mit dem pensionierten BND-Agenten Gerhard Konrad. Und ich habe nochmal den Ausschnitt aus dem Interview rausgesucht, eben weil es auch zeigt, welche große Rolle so eine emotionale Kränkung und fehlende Wertschätzung, welche Rolle die bei der Rekrutierung von Spioninnen und Spionen spielt und wie gefährlich so ein Generalverdacht sein kann.
So wie das darüber kam, da könnten Sie fast die Überschrift "Ein Mann dreht durch" für den Fall wählen. Ein Mann, der von der Bundeswehr kommen, beim BND in der Abteilung Technische Aufklärung, dann tätig war, anerkannt, beliebt im Übrigen. Der ist über die Jahre, der ist ja dann auch in die Snowden-Zeit reingekommen, ne, in der genau diese Abteilung Technische Aufklärung, die im Wesentlichen dann dämonisiert wurde, ne, auch öffentlich. Da ist ihr Selbstwertgefühl natürlich durchaus auch einigermaßen angeknackst. Ja. Denken Sie dran, wie die Medien über den BND und insbesondere dann eben auch über die Verbrecher, die Abhörer, die Schnüffler, nicht wahr, dann auch geschrieben hat. Das geht auch an manchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht spurlos vorüber, auch wieder emotional.
Also der hat Schnüffelsoftware
ja, natürlich.
Benutzt?
Ja, natürlich.
Der hat neue technische Mittel aufgebaut, die dann gesellschaftlich zu Ablehnung geführt haben.
Ja, natürlich.
Und das hat bei ihm was ausgelöst? Ja,
mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht nur ihm, sondern insgesamt. Wenn Sie kollektiv beschimpft werden als kriminell, dann finden Sie das nicht lustig. Und das über Jahre. Insbesondere, weil er natürlich auch den Eindruck hatte, dass die jeweilige Bundesregierung, welche es auch immer war, immer voll und ganz hinter ihm stand. Aber dummerweise nicht vor ihm. Das heißt, Sie entfremden sich. Und der gute Mann ist dann, spätestens zu dieser Zeit, ist er, wie es so schön heißt, nach rechts abgedriftet. Als der Krieg dann auch mit Russland begann, und das ist alles vom Zaun gebrochen, dann kam eben das AfD-Narrativ. Der hatte Widerwillen, Abwendung von Loyalität und persönliche Zukunftsangst. Klassischer Fall.
Ja, also ein Ausschnitt aus unserer Serie Killing Emotions, die unterschätzte Rolle von Gefühlen in der Sicherheitspolitik. Und wer sich die ganze Folge nochmal anhören will, den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Also dann ist es für den MAD aber schon ein Spagat. Einerseits die Bundeswehrangehörigen nicht zu verprellen und mal vereinfacht gesagt Putin in die Arme zu treiben und andererseits aber die Bedrohungslage auch nicht ganz zu ignorieren.
Ja, das ist wirklich dieser Spagat, ne? Das sagt auch die Russland-Expertin Susanne Spahn. Und sie erinnert an die hybride Kriegsführung von Russland, die ja schon seit Jahren läuft. Also sowas wie gezielte Desinformation, zum Beispiel über Messenger-Dienste wie Telegram oder auch ganz klassisch übers Fernsehen.
Die Einflussnahme erfolgt vor allem über die Medien, über die russischen Staatsmedien. Da werden aber dann nicht die Auslandsmedien, RT und Sputnik konsumiert, sondern vielmehr die russischsprachigen Inlandsmedien. Ja, also diese Inlandssender wie Первый канал oder Россия. Die sind ja immer noch übers Internet verfügbar, obwohl die laut Sanktionen der EU ja eigentlich nicht mehr verbreitet werden sollten, weil sie ja eben den Angriffskrieg gegen die Ukraine jeden Tag rechtfertigen. Nichtsdestotrotz sind sie aber weiterhin verfügbar.
Ja, und Spahn sagt auch sehr klar, welche Rolle wir Medien bei diesem Thema Entfremdung von Menschen mit russischen Wurzeln spielen.
Da muss man ja dann sehen, dass wir da auch mit Schärflein zu beigetragen haben, dass diese Leute sich wieder russischen Medien oder russischer Kultur zuwenden, weil sie sich hier nicht akzeptiert fühlen. Und das geht eben weiter mit Bildungsabschlüssen und Diplomen, die oft gar nicht oder erst Jahre später anerkannt worden sind, sodass sie dann einfach bei Tätigkeiten ausführen mussten. Ja, also das trug auch dazu bei, sich so als Bürger zweiter Klasse zu fühlen. Dann geht es weiter auch mit der Medienberichterstattung. Da bin ich jetzt bei Ihnen ja in der richtigen Adresse. Also diese massenhaften Berichte über Russlanddeutsche, dass sie eben nur irgendwie Wodka trinken, Putin toll finden und AfD wählen, das hat nicht dazu beigetragen, diese Leute hier im positiven Sinne zu integrieren. Und die meisten sind hier hingekommen, nach dieser Losung als Deutsche unter Deutschen zu leben. Ja, also das war so ihr Ziel. Und wenn sie dann hier als Russen tituliert werden, haben sie ja da genau das Gegenteil erreicht.
Also da ist eine ordentliche Portion Medienkritik dabei, die, glaube ich, teilweise auch gerechtfertigt ist. Wenn wir jetzt nochmal auf unsere Frage schauen, was brauchen wir, um die Bundeswehr widerstandsfähig zu machen gegen russische Anwerbeversuche, gerade die russischstämmigen Bundeswehrangehörigen?
Ja, was können wir ganz konkret machen? Das habe ich auch Susanne Spahn gefragt und die sagt dazu:
Da wäre es wichtig, dass die Leute hier ein bisschen mehr Empathie gegenüber diesen Schicksalen zeigen, dass diese Leute, die haben Gulag, ja, jeder hat da irgendwie einen Toten zu beklagen, die da entweder in Güterwaggons wie Vieh reingefrachtet oder in diesen Arbeitslagern zu Tode gekommen sind. Das sind einfach furchtbare Schicksale auch. Und das haben die nur erlitten, weil sie deutsch sind. So, und dann kommen sie hier hin. Und dann heißt es ja, ihr Russen, ne, trinkt ja nur Wodka, wählt AfD und findet Putin toll. Ja, also man darf nicht zu naiv sein, diese Leute gibt es. Aber die Mehrheit, und ich denke, ich gehe davon aus, dass mindestens 2/3 der Russischsprachigen bestens integriert ist, bestens Deutsch spricht und loyale Staatsbürger sind. So, und diese Leute darf man nicht immer vor den Kopf stoßen, sowohl mit dieser Berichterstattung als eben auch im persönlichen Umgang. Ja, allein dieser unsägliche Witz immer mit diesem Schäferhund, ja, der zeigt ja schon, dass viele hier überhaupt nicht bereit sind, sich auf diese Leute einzulassen. Da ist eben unsere ganze Gesellschaft gefragt und aber auch die Bundeswehr kulturell sensibel, auf diese Leute einzugehen.
Ja, und dass das eben nach wie vor ein Thema ist, das hat mir auch der Reservist Paul gesagt. Der hat mir erzählt von seinen Kindern, die in Deutschland geboren sind und die würden im Kindergarten als Russen beschimpft werden und das sei verletzend gemeint.
Wir führen die Debatte schon viel zu spät. Aus meiner Sicht hätten wir das schon vor 10, 11 Jahren sollen und versuchen, die Menschen aufzunehmen und nicht irgendwie zu spalten. Ja, aber ich meine, die meisten sind ja integriert. So. Sie arbeiten alle, haben ihre Häuschen, sie reden, sprechen alle Deutsch, die Kinder gehen nicht auf die Schulen. Ja, und dennoch leben sie untereinander an. Warum? Weil sie halt ausgegrenzt worden sind. Also, dass ein ganzes Volk seit Jahrhunderten ausgegrenzt wird, auf irgendeine Art und Weise, ob das jetzt in Russland war oder in Deutschland, entwickelt seine eigene Kultur. Und wenn man sie jetzt noch versucht, in eine Ecke zu drängen, das verstärkt aus meiner Sicht nochmal ihr Gefühl und bestärkt sie nochmal, sich weiter abzukapseln, ein eigenes Ding zu machen.
Und hier komme ich jetzt zu diesen beiden Punkten, die mich bei der Recherche ja so positiv berührt haben, die ich angekündigt habe. Also erstens, natürlich stimmt es, wenn Paul jetzt sagt, dass wir diese Debatte zu spät führen. Ja? Und gleichzeitig kann sie jetzt halt so richtig in Gang kommen. Ja? Also diese Debatte über rassistisches Verhalten oder Denken, wenn Menschen mit russlanddeutschem Hintergrund weniger deutsch, nicht wirklich zugehörig, fremd oder minderwertig angesehen werden. Das fällt unter kulturelle oder ethnische Formen von Rassismus. Und da dürfen wir alle hier mal unsere eigenen Klischees checken. Wer mehr jetzt darüber erfahren will zum Thema Russlanddeutsche, dem lege ich den Podcast Steppenkinder ans Herz. Das ist ein Podcast über Menschen mit russischen Wurzeln. Der ist vom Museum für Russlanddeutsche Geschichte in Detmold gemacht und den Link dazu finden ihr auch in unseren Shownotes.
Alles klar, eine eindeutige Hörempfehlung. Und was ist dein zweiter Punkt?
Der zweite Punkt, da ist mir aufgefallen, Als ich Tatjana und Paul gefragt habe, wie es ihnen denn jetzt damit geht, also dass sie jetzt nach Jahren im Dienst, dass da jetzt plötzlich der MAD vor der Tür steht oder man plötzlich eine Sicherheitsüberprüfung braucht, da hat mir Tatjana gesagt, sie kann das nachvollziehen und dass sie damit klarkommen würde. Und Paul hat mir gesagt,
es ist zwar, so wie ich das sage, stimmt einen schon zum Nachdenken an, dass man zu einem kein Vertrauen hat, obwohl man seinen Dienst ja schon so lange getan hat, ohne auffällig zu werden und jetzt plötzlich unter Generalverdacht gestellt wird, sage ich jetzt mal so. Aber wie gesagt, wir haben Verständnis dafür. Kommen wir hier aus den Böden, wir sagen, es hat immer ein Geschmäckle. Aber das ist, der Beigeschmack, sage ich mal, hat einen sehr kleinen Anteil. Ist auch nicht bitter, aber ist eher salzig, wenn ich jetzt für rum.
Also ein salziger Beigeschmack. Es geht also nicht spurlos an ihm vorbei und gleichzeitig hat er eben noch genug Kraft und Präsenz, um auch noch Verständnis eben für diese Sicherheitsbedenken aufzubringen. Und diese Kraft, ja, die habe ich schon bei beiden gespürt. Also dieser Wille, auch wenn es schwierig wird, dabei zu bleiben, durchzuhalten. Und Tatjana hat mir noch gesagt, sie will auf jeden Fall bei der Bundeswehr bleiben und gleichzeitig hat sie aber auch so eine klare Grenze aufgezeigt.
Ich habe mich bewusst entschieden, für dieses Land zu dienen, mit meinen russischen Wurzeln. Mir ist es wichtig, dass ich auch mit dem russischen Teil meiner Identität in der Bundeswehr willkommen bin. Ich will mich nicht verstecken müssen. Ich will keine Soldatin zweiter Klasse sein, nur weil meine Wurzeln auch in Russland liegen.
Und hier liegt jetzt die Chance für die Sicherheitsverantwortlichen in der Bundeswehr. Wenn sie es schaffen, ihre Bedenken empathisch und respektvoll zu thematisieren, und zeigen, dass sie die wechselhafte Geschichte der Russlanddeutschen kennen und eben Mitgefühl auch dafür haben, dann kann aus dieser jetzt angespannten Lage vielleicht sogar ein tieferer Zusammenhalt entstehen.
Danke, Julia, für deine Recherchen.
Danke euch beiden. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag, also wie gewohnt. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Amerika, wir müssen reden, ist zurück aus der Sommerpause. Und Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und seine Frau, die amerikanische Journalistin Jiffer Bourguignon, besprechen auch die Entwicklung in der Ukraine, wo der US-Präsident nichts zu bewegen scheint.
Und man fragt sich, warum das Trump nicht mehr ärgert, er sagt dann immer, ich bin unhappy oder so, aber dass er so vorgeführt wird im Prinzip, dass da nichts draus wird, obwohl er jetzt wirklich alle, he pulled all the stops, würde man im Englischen sagen. Er hat quasi alle Pomp und Circumstance, hat ihn hofiert, hat ihn quasi umgarnt und da ist nichts draus geworden.
Es ist wirklich wie ein Ohrfeige, finde ich, für Trump, ein Slap in the face. Also wenn man sich trifft und wie du gesagt hast, also rote Teppich und hat ihm empfangen wie also eine beste Freund und dann sofort danach er attackiert Kiew wieder. Also es ist ein bisschen, also für Putin auf jeden Fall nur ein Gewinn, diese Treff überhaupt zu bekommen und aber auch dann zu zeigen eigentlich den Mittelfinger.
Die ganze Folge von Amerika, wir müssen reden, gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.